In der Schmerzbehandlung geht man schon 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Melanie und Alexander Daske. Wer regelmäßig den Podcast verfolgt, kennt die beiden schon. Melanie hat in der Folge 21 mit mir über ihre Erkrankung und ihre Therapie mit Cannabis gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne einmal reinhören. Hier geht es um eine chronische intestinale Pseudoobstruktion. Heute werden wir zusammen mit Alexander über die äußerliche, also topische Anwendung von Cannabis sprechen. Es geht also um Salben und Cremes mit Cannabis. Wie das funktioniert und für wen diese Anwendung geeignet sein können, werden wir gleich besprechen. Alexander Daske ist jetzt schon zum 4. Mal beim VCA-Hanfgespräch dabei. Er ist Apotheker mit Leidenschaft und wird nicht müde, immer wieder neue Cannabis-Rezepturen auszuprobieren. Wer die Folgen mit Alexander noch nicht gehört hat, gerne reinhören. In die Folgen 16, 19 und 31. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich ein paar Begriffe erklären, die wir gleich in dem Gespräch mit Melanie und Alexander hören werden. Die Schuppenflechte wird auch Psoriasis genannt und gehört zu den häufigsten entzündlichen Erkrankungen der Haut. Sie läuft meist in Schüben. Typische Anzeichen sind gerötete, schuppige Flecken, die sich scharf von der gesunden Haut abgrenzen und oft stark jucken. Die Psoriasis Arthritis kombiniert die Beschwerden einer Schuppenflechte an Haut und Nägeln mit chronischen Entzündungen an Gelenken, Sehnen und der Wirbelsäule. Die Neurodermitis gehört auch zu den häufigsten Hauterkrankungen. Es handelt sich um ein chronisches Leiden, das häufig in Schüben verläuft. Bei einer Neurodermitis ist die Haut entzündet und verliert ihre natürliche Schutzfunktion, sodass sie nur noch unzureichend gegen äußere Einflüsse gewappnet ist. Eine Acne vulgaris ist eine gewöhnliche Akne. Sie ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung mit Pickeln, Komedomen und Pusteln. Die Acne inversa ist eine chronische Hauterkrankung mit schmerzhaften, knotigen Entzündungen. So, jetzt aber zu meinen Gästen und zu der topischen Anwendung von Cannabis. So, hallo und herzlich willkommen, Melanie und Alex. Schön, dass ihr mal wieder mit mir ein VCA-Hanfgespräch führt. Hallo.
Hi, Christiane. Hallo.
Hallo. Also wir haben ja schon ganz viel miteinander gemacht. Tatsächlich, ich muss das jetzt auch erstmal aufzählen. Ich musste selber erstmal nachgucken, wie viel Folgen wir eigentlich schon gemacht haben. Melanie, wir haben Folge 21 zusammen gemacht. Da hast du über deine Therapie mit Medizinalcannabis mit mir gesprochen. Und wir haben dann noch eine Folge gemacht, das ist die Folge 32. Die haben wir zusammen mit Daniela gemacht. Da ging es ja um den Gesetzentwurf zur Legalisierung und was für Folgen das für Patientinnen und Patienten haben könnte, wenn dieser Entwurf so durchgeht oder so verabschiedet wird. Und Alex, wir haben auch schon wirklich ganz viel zusammen gemacht. Du bist wirklich ein alter Bekannter hier auch in diesem Podcast. Das ist jetzt schon die 4. Folge, die wir zusammen machen. Wir haben in Folge 16 über Schmerzbehandlung mit Cannabis gesprochen. Dann in Folge 19 zusammen mit dem Sven Lobeda über CBD und in Folge 31 zusammen mit Lito von Litolon
über Drug-Checking. So, und heute geht's um ein anderes Thema. Also man sieht daran, wie vielschichtig überhaupt dieses Thema ist und dass es immer wieder neue Themen gibt, die es zu besprechen gilt. Und da ihr ja beide auch sehr, sehr engagiert seid in diesem Bereich, freue ich mich heute, ein ganz neues Thema anzusprechen. Es geht um topische Anwendung von Cannabis. Da möchte ich gerne mal wissen, Melanie, wieso sprechen wir heute darüber? Was ist der Beweggrund?
Weil wenn wir eine Möglichkeit hätten, Psoriasis- und Neurodermitis-Patienten so wie mich zu versorgen mit Cannabinoiden, hätten wir eine wundervolle Alternative gegen kortisonhaltige Salben und eine tolle Alternative, eventuell eine bessere Lebensqualität für Psoriasis- und Neurodermitis-Patienten zu generieren.
Also du bist Psoriasis-Patientin und behandelst mit Cortison.
Ja, ich bin Psoriasis-Patientin, also ich habe sogar eine Psoriasis-Arthritis mitentwickelt, leider. Bei mir sind die Stellen sehr doll auf der Kopfhaut, ich habe es auch an den Fingernägeln und leider auch im Gesicht, nämlich an meinem Auge tritt es immer wieder auf und das ist eine unglaublich unschöne Angelegenheit, die man ganz schlecht mit kortisonhaltigen Präparaten behandeln kann, weil, wie wir ja alle wissen, dünnt es die Haut aus. Und im Bereich um die Augen ist es echt nicht so vorteilhaft und führt auch zu großen Schwellungen. Und genau deswegen bin ich hellhörig geworden und habe den Alexander gleich mal angeschrieben, als ich gelesen habe, dass es eventuell diese Demi-Creme oder eine Creme auf Cannabis-Basis geben könnte, die tatsächlich funktioniert. Denn es gibt ja im kosmetischen Sektor gerade genug, wo man jede Menge Geld ausgeben kann. Allerdings, ob das funktioniert, ich für mich persönlich konnte das bis jetzt nicht bestätigen.
Ja, im kosmetischen Bereich gibt es ja auch nur diese CBD-Cremes. Da haben wir ja tatsächlich schon mal drüber gesprochen eben. Und dass das schwierig ist und therapeutisch nicht anzuwenden ist für Psoriasis, Neurodermitis, ist uns, glaube ich, allen klar. Deshalb, Alex, was machst du da schon wieder in deinem Labor? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, also wie schon kurz angesprochen, der Gedankengang der Entwicklung einer topischen Cannabinoid-Zubereitung fing eigentlich so an, genau aus dem Thema, wo wir gerade begonnen haben, Kosmetik versus pharmazeutische Qualität im Rezepturarzneimittelbereich und natürlich im Arzneimittelbereich vor allen Dingen. Wir haben super viele CBD-haltige Cremes im Kosmetikbereich. Ja, also jedes Jahr kommt gefühlt eine neue auch auf den Markt. Wir wissen aber, wie schwierig es ist, Kosmetik im Zuge einer Indikation oder im Zuge einem Erkrankungsbild zuzuordnen. Also ist nicht möglich. Ja, wir haben in der Crossing-Datenbank ja bestimmte Wirkungen, denen wir Kosmetiker zuordnen können, aber keine spezifischen Beratungsgründe hinsichtlich einer schwerwiegenden Autoimmunerkrankung wie eine Psoriasis oder im Zuge einer atopischen Dermatitis. Und so kam ich auf die Idee, wenn man sich das Rezeptorbild in unserem Körper anschaut, allein unser Endokannabinoid-System, wie viele Rezeptoren wir auf Cannabinoid-Basis CB1, CB2 in der Haut vorliegen haben. Warum nutzen wir das Potenzial der Cannabinoide denn bisher seit 2017 nur oral und inhalativ? Ja, wir sind nicht weitergekommen. Wir haben keine Neuentwicklung wie in anderen Ländern. In anderen Ländern, in denen der Cannabisbereich schon viel früher angefangen hat, ist sowas schon etabliert. Und warum nutzen wir sowas nicht und nutzen das Potenzial der Cannabinoide vollumfänglich aus? Und wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass wir bisher im Rezepturarzneimittelbereich keinerlei andere monografische Daten auch haben, wie Extrakte, wie Cannabisblüten. Aber wir können natürlich aus Cannabisextrakten auch sehr, sehr viel machen. Und dann so kam die Idee, eine topische Linie mit Cannabinoiden aufzubauen. Das heißt aber nicht im Kosmetikbereich, sondern natürlich im individuellen Rezepturarzneimittelsektor. Das heißt, wir wollen damit aktiv zu den Ärzten gehen. Wir wollen aktiv damit auch Beratung machen bei Dermatologen, aber natürlich auch bei anderen Ärztegruppen. dass wir in Zukunft die topische Applikation von Cannabinoiden auch mit nutzen wollen. Und so kam es dann zu der Idee der Entwicklung einer Creme und so kam dann auch die Entstehung der Demi-Creme. Und da habe ich mich auf verschiedene Studienlagen, es gibt ja einige Studien in anderen Ländern zu topisch applizierten Cannabinoiden, gerade was das Potenzial von CBD und THC angeht. CBD, wissen wir ja, hat in höheren Dosen gerade entzündungshemmende Effekte, die auch die immunmodulatorischen Effekte nicht abzuschätzen. Und auch THC, ja, THC, wenn man sich die Rezeptordichte anschaut, CB1-Rezeptoren in tieferen Hautschichten sind in extrem weitem Maße vertreten. Und so kamen wir dann auf die Idee, ja, warum nicht mal versuchen, auch THC mit einzuarbeiten in eine topische Creme und nicht nur CBD. Das heißt, wir sind natürlich ganz klar im Bereich der Verschreibungspflichtigkeit, das heißt BTM. Wir haben dann auf dieser Grundlage verschiedene Hilfsstoffsubstanzen gesucht, die im dermatologischen Bereich, also zum Beispiel im Bereich der chronisch entzündlichen Erkrankungsbilder, atopische Dermatitis, Plaque Psoriasis schon bekannt sind. Das heißt, wenn man sich bestimmte Hilfsstoffe anschaut, wie Mandelöl, wie Shea Butter oder andere Produkte, die da schon gute Erfahrungen gemacht haben und die auch in anderen Fertigarzneimitteln mit vorhanden sind und haben uns die zunutze gemacht und dann eine bestimmte Rezeptur geprägt. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man den Validierungsaspekt anschaut, musste ich mir natürlich dann auch ein Unternehmen suchen, mit dem wir in Kooperation getreten sind, um sowas dann auch auf die Beine zu stellen und natürlich auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer weiter auszuarbeiten. Wir wollen natürlich immer mehr Daten dazu sammeln in Zukunft, mehr Daten generieren, dass wir natürlich dann auch irgendwann in den Punkt reinkommen. Vielleicht haben wir damit ein Potenzial, sowas ins NRF, also in unsere Rezepturgrundlage zu bringen, die auf Plausibilität und Kompatibilität belastet ist. Und das ist natürlich ein großes Ziel. Aber für mich war es erstmal wichtig, dass wir einfach mal eine Alternative bringen zu einem Bereich, der uns überflutet, nämlich zu einem Kosmetikbereich, des Wirkungsbilder nicht nachgewiesen sind und dessen Wirkungsbilder auch keinerlei apothekeninterne oder apothekeninterne Validierung im Arzneimittelsektor, meine ich, ja, beeinflusst. Und das ist was, wo wir sagen müssen, da haben wir jahrelang keine Alternativen gehabt und so kam es zu dieser Entstehung. Wir können ja gleich nochmal darauf eingehen, was genau drin ist, wie es abgelaufen ist.
Genau.
Aber so kam es auf jeden Fall zu dieser Entstehung und zu dieser Idee. Und die Idee ist auch noch nicht fertig tatsächlich. Also wir wollen tatsächlich eine komplette topische Reihe entwickeln und nicht nur eine Creme, die auf lipophiler Basis wie diese jetzt für atopische Dermatitis, Psoriasis-Patienten geeignet ist, sondern wir wollen die gesamte Datenlage, die es bei Cannabinoiden im Moment gibt. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial im Acne Inversa und Acne Vulgaris Bereich.
Interessant.
Großes Potenzial, was Wundheilung angeht, hinsichtlich Balsam oder Wundcremes, Wundheilcremes. Aber auch Kopfpsoriasis, ja, Kopfdermatitis, Kopfpsoriasis, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Patientinnen große Lebensqualitätseinschränkungen bringen und wo man eine Add-on-Cannabis-Therapie auf jeden Fall versuchen sollte.
Ja, da kommt Melanie wieder ins Spiel. Du hast Kopfpsoriasis und behandelst jetzt wahrscheinlich mit einem Cortisonpräparat, irgendwie mit einer Tinktur oder womit behandelst du?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe, seitdem ich die Blütentherapie haben darf und diese Lebensqualität habe, auch eine unglaubliche Verbesserung meiner Psoriasis.
Okay.
Und konnte auch, ich wurde sogar mit Biologicals behandelt, die ich überhaupt nicht vertragen habe. Also bei mir hat das zu ziemlich dollen Nebenwirkungen geführt. Und die Blütentherapie hat mir wirklich dazu verholfen, dass ich weniger Plaque Psoriasis habe. Ich mache jetzt einfach nichts mehr. Weil wenn ich mit dem Gegebenen behandle, dann habe ich einfach nur, ich sehe furchtbar aus. Die Haare kleben, sie sind fettig. Du kannst kein Make-up mehr auftragen. Die Augen sind geschwollen. Es reagiert ja alles. Also verzichte ich großartig drauf. Und an den Fingernägeln kannst du ja auch mit Cortison sowieso nichts machen. Das ist ja auch sinnfrei. Und solche Herde, wenn die entzündet sind, die schmerzen ja auch. Und deswegen ist auch THC vielleicht gar nicht so eine dumme Idee und das Ganze der Pflanze mal auszunutzen. Ich kann nur sagen, seit der Blütentherapie ist die Psoriasis besser geworden und ich verzichte auf die Cortisonpräparate und komme so einigermaßen zurecht. Allerdings, wenn es funktionieren würde, das topisch auch noch zu applizieren und es wäre eventuell weg, also dieser Traumgedanke, den der Psoriasis-Patient dann wieder hat, würde das ja auch bedeuten, dass man sich eventuell mal wieder die Haare färben könnte, jetzt als Frau, ne? Also dass ein ganz anderes Spektrum wieder aufgeht, das Lebensqualität ermöglicht und das eigentlich ohne Nebenwirkungen, die man einem dann relativ schnell ja auch ansieht, wenn man permanent am Schmieren ist. Dann hast du ja zwar keine Psoriasis mehr, aber dafür furchtbar dünne Haut, Einblutungen, Juckreiz und anderes Gedöns, auf das man eigentlich gerne verzichten
kann. Klar, also die typische Nebenwirkung bei so einer dauerhaften Medikation mit Cortison ist ja diese sogenannte Pergamenthaut, ne? So habe ich das damals gelernt, so hieß es. Und das ist so, und je älter man wird, desto brüchiger wird dann da ja auch die Haut durch diese Behandlung mit Cortison. Und das ist ja furchtbar, weil es ist dann nicht mehr reversibel irgendwann, und das gilt es eben zu vermeiden. Also jede Alternative ist dann natürlich willkommen. Absolut, das kann ich gut nachvollziehen. Nur kurz für unsere Zuhörer, die dich ja jetzt nicht sehen. Also deine Haut, man sieht dir nichts an wirklich, und das finde ich ganz toll. Dafür, dass du wirklich so starke Probleme hast, ist das ja schon ein enormer Erfolg durch deine Blütentherapie, was mich sehr, sehr freut, wirklich. Alex, dir muss ich jetzt mal recht geben, diese Flut an CBD-Produkten, die nichts bringen für Neurodermitika und Psoriasis-Patienten. Was uns klar ist in der Apotheke, es ist nun mal ein reines Kosmetikum mit den Claims, die du nennen darfst. Mehr ist es nicht. Du kannst es zur Hautpflege nehmen, aber nicht zur Therapie. Und das muss auch jedem klar sein. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in unserer CBD Folge. Du sagst, also THC sollte auch mit drin sein. Über was für Konzentrationen sprechen wir denn da?
Also ich sehe, was topisches Potenzial an Cannabinoiden angeht und was auch bisherige Ergebnisse, Datenlagen zeigen aus nicht interventioneller Basis vor allen Dingen, zeigt, dass CBD natürlich erstmal die wichtigste Substanz ist, was Entzündungshemmung, Immunmodulation angeht, was auch die bestimmten Rezeptoren in tieferen Hautschichten anspricht. Dennoch haben wir auch ein gewisses Potenzial an CB1-Rezeptoren in der Haut, und also gemischte CB1 und CB2. Und demnach sehe ich auch mit THC, was wir wissen, immunsupprimierende Effekte, werden THC zugeschrieben, vor allen Dingen T-Lymphozyten, Freisetzung und Aktivierung. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Nur ich denke, dass wir im THC-Bereich nicht die allerhöchsten Dosen benötigen bei topischer Applikation. Wir haben natürlich kein psychotropes Potenzial jetzt wie bei einer inhalativen Applikation, ganz klar. Wir haben eine Depotfreisetzung auch, wie auch bei einer oralen Aufnahme. Dennoch muss man sagen, haben wir uns entschieden dafür, und das war auch ein gewiss individueller Part, 100 Milligramm THC mit einzuarbeiten in die Creme, also eine Gesamtmenge von 30 bis 50 Milliliter, je nachdem. Wir haben zwei Packungsgrößen für zwei Packungsgrößen entschieden und haben uns für eine Konzentration von 100 Milligramm THC entschieden und 800 bis 1500 Milligramm CBD in der Creme. Ja, da haben wir uns orientiert an gewissen Daten, die mit 800 Milligramm starten, mit höheren Dosierungsmengen an CBD, und haben dann natürlich auch geschaut, was haben Cannabinoide für ein Potenzial, in die Haut eindringen zu können. Und wir haben natürlich im Rezepturarzneimittelsektor, was ganz klar ist, weil wir uns ja im nicht interventionellen Bereich dann auch studientechnisch befinden und nicht klinische Studien damit aufrufen, Schwierigkeiten, Bioverfügbarkeiten und Penetrationstiefen abzuschätzen. Da hoffe ich sehr drauf, und deswegen lege ich auch so einen großen Stellenwert, die Industrie damit reinzuholen. Wir brauchen Daten, ja, Bioverfügbarkeit, Penetrationstiefe und so weiter und so fort. Aber nicht nur bei der topischen Applikation, sondern auch bei oraler Applikation. Wir brauchen genaue Vorhersagen für die Cannabinoid-Therapien, wie die AOC-Kurven zu deuten sind im menschlichen Körper. Und das ist die Zukunft. Da können wir natürlich aktuell keine Aussagen zu treffen. Trotzdem müssen wir natürlich abschätzen anhand der pharmakologischen Parameter und natürlich anhand auch der Struktur CBD und THC. Wir haben ein stark lipophiles Molekül. Wir haben super hohen LogP-Wert über 5 bei beiden, bei THC und bei CBD. Das heißt, wir haben von vornherein Voraussetzungen erstmal für eine Resorption, aber durch die planaren Strukturen der Cannabinoide auch das Problem, dass häufig eine Penetration in tiefere Hautschichten nicht stattfindet. Und das ist auch nachgewiesen, dass wir häufig im Striatium, in der Striatiumschicht eine Zurückhaltung der Cannabinoide haben, in der obersten Epidermisschicht. Und demnach haben wir uns natürlich angeschaut, rezepturtechnisch, was ja ganz bekannt ist, was für Penetrationsvermittler, also sogenannte Enhancer-Substanzen gibt es, um die Cannabinoide als lipophile Arzneistoffe, es gibt hydrophile Enhancer und lipophile Enhancer, in tiefere Hautschichten zu bekommen. Wir sagen natürlich dann und propagandieren natürlich nicht, das dringt so und so tief in die Haut ein. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich würde nicht sagen, wir haben die Datenlage dazu, das jetzt schon abschätzen zu können. Da hoffe ich auf, wie gesagt, auf zukünftige Datenerhebungen. Aber wir können trotzdem natürlich sagen, wenn wir uns Mandelöl anschauen mit einem hohen Gehalt an Ölsäuren, ein sehr, sehr effektiver Enhancer für lipophile Arzneistoffe, dass wir in sehr hoher Konzentration noch einarbeiten. Also wir arbeiten sehr hohe Mengen an Mandelöl mit ein, haben tatsächlich in unserer Grundlage schon Mandelöl mit drin, haben wir ein hohes Potenzial, dass die Cannabinoide in tiefere Schichten vordringen könnten. Ja, und so kam es dann zu der Idee, diese Zusammensetzung zu wählen. Das größte Problem in der Entwicklung von Rezepturarzneimitteln aktuell im Cannabinoid-Bereich ist tatsächlich, den Validierungsprozess so abzuschätzen, dass eine Rezeptur als plausibel anerkannt werden kann. Das ist die größte Schwierigkeit. Warum? Weil wir seit 2017 einfach nicht daran gearbeitet haben. Es ist wirklich schlimm, das zu sehen, wenn du siehst, wie groß die NAF-DHC-Datenbank ist und was wir im Cannabis-Bereich haben. Wir haben NAF-Rezepturen, die nur auf Dronabinol, auf Isolaten und auf Blüten basieren, aber nichts, was innovative und entwicklungsfähige Darreichungsformen sind. Und da muss man einfach sagen, wir müssen uns aktuell auf unsere Erfahrungswerte berufen und auf eine apothekeninterne Validierung, wo die Apotheken auch die Verantwortung tragen, im Endeffekt erstmal dafür, eine Rezeptur zu entwickeln. Und wir sehen gerade, was den Herstellungsprozess angeht, eine sehr, sehr hohe Kompatibilität der einzelnen Stoffe miteinander. Also wir haben eine gute Homogenisierung der einzelnen Parameter, was Plausibilität dann angeht. Und so haben wir diese Rezeptur auf dieser Basis entwickelt. Aktuell suchen wir natürlich, und das ist auch aktuell in Arbeit, eine externe Validierung. Das heißt, wir messen eine vollumfängliche Arzneistoffprüfung nach Arzneibuch, Identität, Reinheit und Gehalt. Und das prüfen wir über ein externes Labor. Zusätzlich lassen wir eine Prästabilitätsstudie laufen, um die Stabilität der Rezeptur abzusetzen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir die validierte Datenlage dafür haben, die Rezeptur verantworten zu können in der Apotheke und diese dann auch an den Patienten auf individueller Arzneimittelverordnung durch den Arzt dann im Rezeptursektor herstellen zu können. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, da müssen wir viel, viel mehr machen. Ja, wir müssen viel, viel mehr investieren, auch in die Zusammenarbeit mit der Industrie, um natürlich die Industrie auch ein bisschen zu fordern und zu sagen, hier, wir müssen eine externe Laborprüfung lassen, wir müssen ein Zertifikat bekommen, worauf wir auch eine Validierung berufen können. Und so können wir das Rezepturarzneimittel den Patienten anbieten. Und das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, da wollen wir hin. Und du kennst mich ja auch mittlerweile sehr gut, Christian. Ich arbeite, was Entwicklung angeht, extrem fortgeschritten, auch in anderen Bereichen, was alternative Darreichungsformen angeht. Und ich will einfach, dass wir in den nächsten Jahren ein ganz breites Feld an verschiedenen Arzneiformen in galenischer Art haben, um den Patient optimal versorgen zu können. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, wir haben eine relativ simple Rezeptur entwickelt, THC-CBD, basierend auf einem THC-haltigen Breitspektrum-Extrakt aus zwei Kultivaren, die in Deutschland auch kultiviert worden sind, besteht der Extrakt und ist deswegen auch reproduzierbar und nachverfolgbar, der Effekt. Zusätzlich ist eine CBD-isolierte Substanz mit drin, um die hohen Dosen an CBD zu generieren. Und als Hilfsstoffe haben wir tatsächlich uns nur zurückgegriffen auf ein bereits plausibles Antioxidant, nämlich Palmethylascorbinsäure, was ja nach NRF S44 schon weitgehend ist im Umgang mit Cannabinoiden. Und einzigen zwei Inhaltsstoffe, wo wir tatsächlich auf Plausibilität Apotheken intern geprüft haben, war Mandelöl. Und ganz interessanterweise war der schwierigste Part, eine richtige Grundlage auszusuchen. Und habe ich einen Schachzug gewählt, einfach um auch ja eine gewisse GMP-Qualität nachzuweisen, denn man hat ja auch die Möglichkeit, Fertigarzneimittel in Rezepturen zu verarbeiten, ohne Bedenken zu haben. Und wir haben da natürlich ein Fertigarzneimittel ausgesucht, was relativ bekannt ist im Umgang mit atopischer Dermatitis, im Umgang mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, nämlich die Neuroderm-Lipo-Creme, die schon sehr, sehr lange bekannt ist und etabliert ist, auch im Bereich chronisch entzündlicher Hauterkrankungen, und haben diese mit eingearbeitet und einfach mal geschaut, wie lässt sich die mit den Cannabinoiden verarbeiten. Und das war ein sehr, sehr schöner Prozess, super schnell einziehbar, sehr gut spreitbar auf der Haut, also es hat ein wenig Rückfettung, also es waren positive Ergebnisse, die wir daraus gezogen haben. Und ja, so kam es dann zu dieser Entwicklung, ja, der Rezeptur.
Spannend, wirklich spannend. Du hast ja nun ganz kurz die Menge mal beschrieben, die ihr an CBD reingebt. Kannst du das so spontan ins Verhältnis setzen, was so in so einem Kosmetikum drin ist an CBD? Dass man das versteht, ne? Also was das für ein Mengenunterschied ist, wenn du therapeutisch arbeiten möchtest oder wenn du so ein Kosmetikum verkaufst.
Also es gibt natürlich Kosmetika, die beruhen auch auf 800 Milligramm CBD. Das gibt es, aber das sind keine CBD-Solate, sondern das sind meistens Destillate. Ja, und das ist ganz wichtig. Wir wissen nicht genau, wie hoch ist die Konzentration an CBD wirklich, ja, sondern es ist meistens ein Destillatgemisch und meistens sind die Konzentrationen weit unter 800 Milligramm. Ja, also da gibt's ja unterschiedlichste Arten, 100 Milligramm, 200, 300 aufwärts, aber wir verarbeiten tatsächlich 800 bis 1500 Milligramm CBD und zusätzlich noch THC. Und wir wissen, und das wissen wir nicht nur von topischer Basis, sondern auch von vor allen Dingen von inhalativer und oraler Applikation, Cannabinoide wirken modulierend gegenseitig. Das heißt, haben wir ein isoliertes Cannabinoid und haben wir ein Breitspektrum oder ein Gemisch aus den beiden Hauptcannabinoiden, haben wir eine gegenseitige Beeinflussung der Effekte. Das heißt, wir haben eine Potenzierung der Effekte, eine Reduktion der Nebenwirkungen und zusätzlich, und das ist interessant, auch eine Verbesserung der gegenseitigen Aufnahme. Also es gibt schon Ansätze dafür zu sagen, Cannabinoide steigern sich gegenseitig in ihrer Aufnahme in den Körper. Und wenn wir uns dann dieses Breitspektrum anschauen, was wir verarbeiten, weil in einem Breitspektrum-Extrakt ist ja nicht nur THC mit drin, da sind ja auch Restcannabinoide noch mit drin, da sind noch Restterpene mit drin, die nicht gemessen werden, die auch nicht zum Glück nicht gemessen werden, weil beim Extraktionsprozess gehen super viele Terpene, wenn man sie nicht isoliert. Trotzdem haben wir da noch Restterpene mit drin, vor allen Dingen Sigviterpene. Und das heißt, wir haben unsere Creme natürlich basierend auf keinen isolierten Substanzen, sondern auf einem Breitspektrum. Und das ist schon der große Unterschied, den ich sehe, dass wir nicht von einem Produkt aus arbeiten, was ein Destillatgemisch ist, wo wir nicht genau wissen, was ist mit vorhanden, sondern wir arbeiten von einem Arzneimittel her, wo wir genau wissen, okay, wir haben die und diese Inhaltsstoffe in der jeweiligen Konzentration. Und wie du schon angesprochen hast, wir arbeiten natürlich in viel höheren CBD-Konzentrationen und haben zusätzlich noch THC mit beinhaltet und wissen natürlich auch, das CBD, was wir verwenden, hat über 98% Wirkstoffgehalt. Ja, und hat ein Analysenzertifikat. Es beruht auf einer pharmazeutischen GMP-Konformität. Und das ist, was wir sagen müssen, da haben wir natürlich den gravierenden Unterschied. Ja, und deswegen bin ich auch der Meinung, sollten wir als Apotheker nicht immer zu große Angst haben, wenn es um Validierung und Plausibilität geht, sondern wir sollten auch mal unsere eigenen Erfahrungswerte einbringen als Apotheker. Wir haben Galenik gelernt, wir haben Pharmakologie gelernt, wir haben uns berufen auf den Heilberuf, und warum sollten wir nicht ein bisschen innovativ werden und da ansetzen? Denn wenn wir nur darauf warten, die Industrie alleine ihren Weg gehen zu lassen, dann werden wir in 10 Jahren noch keine neuen Darreichungsformen haben. Ja?
Absolut, da gebe ich dir absolut recht, Alex. Du, viele Arzneimittel sind aus der Hand der Apotheker gekommen. Ne? Also tatsächlich, da gibt es viele Beispiele aus der Historie, wo Apotheker Arzneimittel erstmals hergestellt haben, die dann wirklich die Industrie dann übernommen hat. So, jetzt aber, ja, du wolltest noch was sagen, Alex?
Ganz wichtig, ich will natürlich damit nicht sagen, dass wir keine Daten benötigen, ja.
Nein, das benötigen wir.
Ich bin ganz großer Verfechter davon, dass wir in Zukunft Bioverfügbarkeiten, systemische Effekte, Validierung auf externe Weise, NRF-Darlegung der neuer Rezeptoren.
Absolut, ja, klar.
Ein ganz großer Verfechter von, ja, und hoffe, dass wir in Zukunft die Industrie dazu bringen, mehr zu investieren in diesen Bereich und mehr Daten zu erheben. Und deswegen, das geht natürlich in dem mit ein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Solange wir keine NRF-Rezepturen haben, werden sich auch viele nicht dran trauen, ne, an solche Rezepturen. Deswegen, das brauchen wir. So, Melanie, wie kommst du denn da jetzt ran? Wie kommst du jetzt an so eine Rezeptur? Wie geht dir da jetzt vor? Weil es nützt jetzt nichts, dass Alex da ganz tolle Salben herstellt in seinem Labor, sehr innovative Sachen macht, aber die Patienten müssen das ja auch testen und dann müssen wir die Daten sammeln. Wie kommst du da jetzt ran?
Ja, da hätte ich mich jetzt ganz ungeniert an den Alexander gewendet und den gefragt, was denn der Arzt da raufschreiben muss. Ja. Dann müsste man natürlich abklären, wenn man bereits so wie ich eine Kostenübernahme hat für Blüten, ob das funktioniert. Das haben wir geklärt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Da müsste man nämlich einen Extrakt verordnet bekommen haben. Das heißt, ich würde jetzt ein Privatrezept benötigen. Inwiefern das jetzt Beikonsum wäre, weil ich weiß ja, dass als Blütenpatientin dürfte ich mir jetzt nicht ein Privatrezept Blüten aufschreiben lassen, denn das wäre ja Beikonsum beziehungsweise ein Extrakt. Wie das in diesem Sinne vonstatten geht, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass eine Creme als Beikonsum gewertet werden würde. Dann würde ich erst bei meinem Hausarzt aufsuchen. Und mit dem sprechen, denn der hat mich ja eingestellt. Die Dermatologen sind nämlich meistens sehr abweisend gegenüber Cannabispräparaten und sind auch der Meinung, dass sie diese gar nicht anwenden dürften. Dürfen sie aber, glaube ich, schon. Der nicht verwenden darf, ist der Zahnarzt. Und ich kann auch ehrlich nur sagen an alle Dermatologen, die hier zuhören, wenn sie schwere Psoriasis-Patienten haben, vielleicht auch mit Arthritis dabei, dann denken sie vielleicht mal an eine Cannabinoid-Therapie. Denn für den Patienten wird die Lebensqualität wirklich deutlich besser. Und ansonsten würde ich gerne den Alexander fragen, wie es denn jetzt in der Praxis genau aussieht, dass man dieses Medikament dann auch testen kann. Und was mich persönlich auch noch interessieren würde, ist denn diese Geschichte ebenso kleblich und permanent an mir hängend und auch für meine Umwelt so wahrnehmbar, wie es die herkömmlichen Präparate sind. Denn ich glaube, das interessiert auch sehr viele Patienten, ob man das dann so stark ölig wahrnimmt wie ein herkömmliches Präparat.
Also wenn man sich die Grundlage und die Verarbeitung der aktiven Inhaltsstoffe anschaut, der Cannabinoide, THC und CBD, dann wissen wir natürlich, haben wir fettlösliche Substanzen. Ja, dennoch habe ich bei der Rezepturauswahl geschaut, dass wir möglichst wenig Rückfettung haben. Das heißt, dass diese ölige Grundstruktur, Textur, die man als Rückstand auf der Haut oftmals wahrnehmen kann, bei sehr, sehr stark lipophilen Grundlagen mit sehr trockener Haut, also wenn man sich da manche Grundlagen anschaut, da klebt schon und einiges, ja, und rückfettet einiges. Und wir brauchen natürlich einen rückfettenden Aspekt, gerade bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Deswegen haben wir auch diese Linien Acne vulgaris, Acne inversa und Psoriasis, Atopie, atopische Dermatitis getrennt, weil bei Acne vulgaris brauchen wir halt genau das Gegenteil. Und deswegen geht die erste Linie auch erstmal in Richtung chronisch entzündliche Hauterkrankungen. Dennoch muss man sagen, ist die Creme aus den bisherigen Testungen relativ wenig rückfettend. Das heißt, wir haben einen Feuchtigkeitsspenden Effekt auch in gewisser Form mit vorhanden, weil wir auch einen gewissen Anteil an wässriger Basis haben in der Neuroderm-Lipo-Creme. Das ist ja eine Creme und keine Salbe. Und zusätzlich haben wir auch ein Potenzial, natürlich eine schnelle Einziehbarkeit zu haben. Das ist auch was, wo man sagen muss, das ist auch ein großer Vorteil. Der Ablauf würde jetzt von unserer Seite so fungieren. Wir würden diese Rezeptur nach den erstmaligen Verordnungen, wenn wir ein paar ärztliche Verordnungen bekommen haben, auf Defektur ansetzen, das heißt eine Defektur anlegen und würden dann auf individuelle ärztliche Verschreibung den Patienten diese Rezeptur dann abfüllen lassen und zuschicken oder halt vor Ort direkt, je nachdem, was der Patient möchte. Wir haben einen Rezeptierungstext verfasst, das heißt, es läuft als Cannabis-Extrakt in Zubereitung, dadurch, dass es auf einem Cannabis-Breitspektrum Extrakt basiert. Wir können ja auch aktuell nur auf die Basis Extrakte und Blüten zurückgreifen. Das heißt, alle Rezepturen, die wir produzieren, müssen aus Basis eines Extraktes sein oder aus Basis einer Blüte, sodass wir den Begriff Cannabis-Extrakte oder Cannabis-Blüten in Zubereitung auch benennen dürfen. Ein Cannabis-Extrakt in Zubereitung, der nach den normalen Kennzeichnungsregelungen für Rezepte, für Rezepturen auch diesen Text beinhalten muss. Das heißt, die aktiven Inhaltsstoffe müssen mit Konzentration angegeben. Die anderen Bestandteile müssen auch mit vorhanden sein. Wir haben also einen gewissen Rezepturtext entwickelt und den würde ich dann den Patienten zur Verfügung stellen, mit denen sie dann den Arzt aufsuchen. Die Ärzte können bei Rückfragen natürlich auch direkt mit mir in Kontakt treten. Hatten wir auch schon, dass wir einige Rückfragen dazu bekommen haben seitens der Ärzte, was aufs Rezept muss, wie es aufs Rezept muss, was für eine Dosierung empfohlen wird. Das ist ja auch super individuell. Die Dosierung und die Eintitration von Cannabis-Patienten unterliegt keinem festen Schemata, sondern wir haben ein angelehntes Schemata, was wir aber dann individuell auf den Patienten zentrieren und einstellen müssen. Dennoch haben wir natürlich eine Empfehlung abgeschätzt, auch anhand von gewissen Daten, wie lange topische Cannabinoide wirken, hinsichtlich der Wirkdauer auch. Und da konnten wir dann auf eine tägliche Applikation von 3x täglich zurückgreifen. Aber das ist dann ein Thema, wo wir dann im Beratungsgespräch dann auch darauf eingehen werden. Und taxierungstechnisch ganz klar, wir haben natürlich den Punkt Cannabis-Extrakte. Das heißt, es muss auf jeden Fall eine Verordnung für Cannabis-Extrakte vorliegen und eine Genehmigung für Cannabis-Extrakte. Und dann ist die Rezeptur ganz normal als Cannabis-Extrakt in Zubereitung verarbeitbar. Und das ist auch ein interessanter Punkt, der uns in Zukunft natürlich auch die Hoffnung gibt, weitere Rezepturen zu entwickeln. Ja, wenn man sich überlegt, was wir für ein Potenzial mit Cannabis-Extrakten haben, mit Öligen, aber auch mit Destillaten, was wir daraus entwickeln können. Und wäre der Ablauf, den wir uns jetzt so vorstellen innerhalb der Apotheke. Und meine Idee dazu, was natürlich auch ein vereinfachter Prozess ist, ist die Defekturanlegung in Zukunft. Das heißt, dass wir natürlich die Salbe nicht frisch herstellen müssen, sondern dass der Patient die direkt abgefüllt bekommen kann aus einem gewissen Bulk, den wir produzieren.
Das wird ja wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch einfacher werden. Wenn es aus dem BTMG raus ist, werden diese ganzen Sachen vereinfacht auf jeden Fall. Melanie, ist dein Hautarzt dafür offen für sowas? Wenn du jetzt von Alex kriegst du jetzt die Rezeptur, wie die aussehen soll, dann gehst du mit deinem Zettel hin und sagst so, mein lieber Hautarzt, ich möchte das jetzt testen, schreib mir das mal auf. Macht er das?
Also bei meinem Hautarzt bekomme ich so zwischendrin sowieso keinen Termin, weil der ist voll bis oben hin. Wenn, dann muss ich zu meinem Hausarzt gehen.
Okay.
Und bei dem werde ich auch durchaus weitergehört, weil mein Hautarzt hat kein Interesse daran, mir so eine Creme zu verschreiben. Der möchte mir ganz was anderes verschreiben. Der hätte viel lieber, dass ich wieder Biologika nehme. Das möchte ich nicht machen. Also würde ich dafür zu meinem Hausarzt gehen. Der kennt mich ja bereits, hat mich in Therapie und weiß, dass ich positiv drauf reagiere. Für mich wäre jetzt eben die Frage noch mit diesem Beikonsum, weil ich müsste mir ja ein Privatrezept für das besorgen, wie das dann aussieht und wie ich das auch legitimieren kann, weil die Hausärzte sind trotz der GBA-Regelung bei uns auch noch immer sehr befangen. Und mein eigener Hausarzt ist immer noch der Meinung, er darf auch nicht über die 100 Gramm in 30 Tagen drüber gehen, obwohl es das ja nicht mehr gibt. Ne? Also mit sowas muss man auch rechnen. Und das eher, wie legitimiere ich es, dass ich mein Privatrezept dann erhalte? Für einen Extraktpatienten stellt sich vielleicht dann eher die Frage, wenn er das zu seinem zusätzlichen Bulk jetzt noch verwendet, ob ihm dann genügend bleibt für Rest. Ne? Wenn der Arzt nicht kooperativ wäre, das sind diese Praxisfragen, die sich jetzt noch ergeben würden.
Ja, Alex, für die Datensammlung brauchst du Ärzte, die es verschreiben, und du brauchst Patienten, die es testen. Also nur so können wir ja Daten sammeln. Habt ihr da ein Konzept, wie ihr da vorgehen wollt? Wie kommt ihr an Ärzte ran? Wie kommt ihr an Patienten ran?
Durch zum einen Beratung. Ja, also wir listen natürlich auf unserer Online-Seite, wo wir unsere gesamte Cannabis-Produkte haben, auch als Spezialrezepturen einfällt, die Demi-Creme. Und darüber natürlich werden Patienten aufmerksam gemacht. Dann natürlich auch direkt innerhalb der Apothekenbetriebsräume werden wir die Patienten direkt darauf ansprechen. Also viele Patienten kennen mich ja auch mittlerweile aus den letzten Jahren und wissen, wie viel ich im individuellen Rezeptursektor entwickle und sprechen dann mich auch akut darauf an. Und gerade auch durch Patientinnen wie Melanie, die natürlich sehr bekannt auch sind innerhalb des Patientenkreises, werden solche Rezepturen natürlich dann auch nochmal sich rumsprechen. Und dadurch sieht man auch, wie groß das Interesse daran ist und wie das Potenzial ist auch, ja, weil wir haben super viele Patienten, die chronisch entzündliche Hauterkrankungen haben, die auch sich ausweiten zu anderen Autoimmunerkrankungsbildern und die natürlich super belastend sind für die Lebensqualität und der Patient äußert es kaum, ja, der Patient wird auch oftmals nicht richtig wahrgenommen, dann wird gesagt, ah ja, du hast ja nur eine Hauterkrankung, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Tumor oder wie ein chronischer Schmerz, aber das ist wie schwerwiegend dieses Erkrankungsbild eigentlich ist, was die Psyche und auch den somatischen Charakter angeht, ist sehr, sehr spannend. Und deswegen sehe ich da schon eine relativ gute Beratungsmöglichkeit hinsichtlich der Patienten und natürlich auch eine gute Verbreitung auch durch Mundpropaganda, aber auch natürlich gezielt über unsere Apotheke. Und ja, so würde man dann auch in den Kontakt natürlich mit den Ärzten kommen. Wir haben natürlich auch ein breites Ärztefeld, worauf wir zurückgreifen können hinsichtlich engen Kontakten meinerseits zum Beispiel auch. Und da bin ich natürlich in intensiven Gesprächen bei allen Rezepturen, die ich auf den Markt bringe. Und ich hoffe natürlich, dass dann auch die Patienten es zu ihren Ärzten tragen, die Ärzte dadurch aufmerksam werden. Wie du schon angesprochen hast, durch eine geplante Reklassifizierung wird dieser Prozess natürlich nochmal deutlich vereinfacht. Ja, also wenn jetzt nicht immer ein BTM-Rezept ausgestellt werden muss, wo der Arzt natürlich sowieso eine gewisse Vorsicht gegenüber hat, ganz klar, ja, wir haben einen erhöhten Dokumentationsaufwand, wir haben eine erhöhte Dokumentationswahl, dann ist es natürlich immer ein gewisser Scheu dahinter auch, ja, und wenn es zu einer Reklassifizierung kommt, haben wir nochmals eine Vereinfachung dieses Prozesses. Aber so sehe ich aktuell den Weg der Rezeptur und wir haben immer wieder natürlich auch Möglichkeiten, dann über verschiedene Vorträge meinerseits oder über Podcasts wie den heute aufmerksam zu machen auf individuelle Rezepturarzneimittel. Und ich glaube, dadurch werden natürlich viel, viel mehr Patienten, aber auch Ärzte, aber auch Apotheker darauf aufmerksam und nutzen dies hoffentlich auch in Zukunft. Denn ich bin kein Fan davon, alle Rezepturen zu entwickeln und nur für mich zu beinhalten. Das ist nicht mein Ziel. Ja, naja, ich sehe als Ziel dahinter, dass wir eine Rezeptur schaffen, die wir extern und auch intern so validieren können, damit sie irgendwann das Potenzial hat, in ein Rezepturprogramm oder in ein NRF aufgenommen zu werden, damit es deutschlandweit hergestellt wird. Das ist mein Ziel und das möchte ich mit allen Rezepturen, die ich mache, erreichen. Denn nur so werden wir den Weg auch finden, die Cannabis-Therapie zu vergrößern. Ja.
Absolut. Also auf diese Art und Weise müssen wir weiterkommen in der Cannabis-Therapie, auf jeden Fall. Und da freue ich mich sehr, dass du so einer der aktiven Apotheker bist, die sich darum bemühen. Melanie, du bist sehr aktiv im Patienten- und Patientinnenbereich, klärst da auf, verbreitest Informationen. Und das ist ganz wichtig. Also solche Leute oder aktive Teilnehmer in diesem Bereich brauchen wir, so wie ihr es seid. Und das finde ich ganz großartig. Also in diesem Sinne, ich drück euch da ganz fest die Daumen, dass das vorangeht. Melanie, dass du dein Rezept bekommst, dass dein Hausarzt sagt, okay, das mache ich, traue mich daran. Im nächsten Jahr wird es einfacher werden. Also es wird aus dem BTMG rausgehen. Die Verschreibungen werden einfacher verlaufen und dass wir viele, viele Daten bekommen, dass wir ordentlich sammeln und dass wir weiterhin für den Bereich Medizinalcannabis gemeinsam kämpfen und das verbreiten, die Informationen. Das gehen wir weiter so an, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch für diese tollen Informationen. Für mich war es jetzt auch ein ganz neues Gebiet. Alex, danke für die tollen Informationen. Melanie, ich danke dir, dass du nochmal deine Beweggründe mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon auf ein nächstes Mal. Das wird es mit Sicherheit geben. Vielen Dank. Tschüss, ihr zwei.
Danke.
Vielen Dank, Christiane. Ciao.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Ich fasse noch einmal zusammen. Cannabis kann man auch äußerlich anwenden. Krankheitsbilder, die für eine äußere Anwendung in Frage kommen, sind zum Beispiel Psoriasis und Neurodermitis. Aber auch verschiedene Formen der Akne können sehr gut auf so eine Creme ansprechen. Es sind individuelle Rezepturen, die dann für den jeweiligen Patienten oder die Patientin in der Apotheke angefertigt werden. Alexander Daske stellt gerade neuartige Rezepturen zur äußeren Anwendung mit Cannabis her. Hier wird er von einem Industriepartner unterstützt. Ziel ist es, eine medizinische Serie für chronische Hauterkrankungen herzustellen. Diese Cannabis-Cremes enthalten sowohl THC als auch CBD. Wir bewegen uns hier in einem Konzentrationsbereich von 100 Milligramm THC und 800 bis 1500 Milligramm CBD. Damit diese Cannabinoide tief in die Haut eindringen können, benötigt man zusätzliche Hilfsmittel wie zum Beispiel Mandelöl. Nur dann können sie nämlich ihre therapeutische Wirksamkeit entfalten. Sie müssen also tief eindringen können. Damit die Rezepturen auch irgendwann einmal in die Rezeptursammlung aller Apotheken gelangen, werden diese zur Überprüfung in ein externes Labor geschickt. Hier wird auf die sogenannte Plausibilität geprüft. Das bedeutet, es wird getestet, ob die Rezeptur für die Anwendung sinnvoll ist. Außerdem müssen viele Daten gesammelt werden, die die Wirkung dieser Cremes beschreiben. Es besteht übrigens ein großer Unterschied zwischen CBD-Cremes, die man überall als Kosmetik kaufen kann, und den Cremes, die Alexander herstellt. Alex verfolgt einen therapeutischen Ansatz für Erkrankungen wie die Neurodermitis oder die Psoriasis. Freikäufliche CBD-Cremes sind ein rein kosmetisches Hautpflegeprodukt. Da die Cannabis-Cremes von Alex THC enthalten, brauchen interessierte Patientinnen und Patienten ein Betäubungsmittelrezept. Dies wird sich ab 2024 ändern. Cannabis gilt dann nicht mehr als Betäubungsmittel und kann auf einem normalen Rezept verschrieben werden. Melanie wird sich so ein Rezept besorgen. Da sie schon Cannabis-Patientin ist, ist sie sich sicher, dass ihr Hausarzt ihr ein Rezept ausstellen wird. Sie möchte damit dann ihre Psoriasis, also ihre Schuppenflechte, behandeln. Für mich war es mal wieder ein interessantes und sehr lehrreiches Gespräch. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.